Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Helene Bubrowski ganz herzlich begrüßen, Chefredakteurin bei Table Media, zukünftige Herausgeberin der FAZ. Man könnte auch sagen, kein Sozialismusverdacht weit und breit, was es umso reizvoller macht, ausgerechnet Sie heute nach dem Befinden der Linkspartei zu fragen. Ich war schon, sagt sie, auf so vielen linken Parteitagen. Es klang wie ein Stöhnen, aber ich habe echt nicht den Eindruck, dass das eine wirklich gut sortierte Truppe ist, was ein bisschen klang wie, ich verstehe auch nicht, warum die plötzlich bei 12% stehen. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Danke.
Ja, vielleicht kann ja Jan van Aken lösen, der scheidende Chef der Linkspartei, der gerade wieder ganz akut unter Sozialismusverdacht steht, seitdem er von Markus Söder angezählt wurde. Geht um Berlin, geht um Vonovia, eine Immobilienfirma, über die er sagt, fast schon mafiöse Strukturen. Wir werden denen aufs Dach steigen, aber eben auch allen anderen großen Wohnungsunternehmen in Berlin, die er alle verstaatlichen will oder besser gesagt enteignen oder besser gesagt vergesellschaften. Und wir merken schon, an der verzweifelten Suche nach dem richtigen Wort scheint juristisch nicht so ganz harmlos zu sein, was die Linke da vorhat. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Sönken Heitzel ist bei uns, darf auch weiterhin in Potsdam, glaube ich, wohnen bleiben. Und sein Thema als Militärhistoriker ist auch nicht Vonovia, sondern Putin. Kann sich aber auch schnell in Rage reden, wenn er Jan van Aken zuhört. Der sagt, Putin hat 1,3 Millionen Soldaten, die EU hat 1,5. Damit ist doch klar, dass Russland uns nicht angreift. Er sagt, sowas ist an Naivität nicht zu überbieten. Warum, wird er uns gleich erklären. Und natürlich müssen wir ihn nach seinem berühmtesten Satz fragen. Wir erinnern uns, ein Jahr her, ja sorry, vielleicht ist das unser letzter Sommer im Frieden. Würde er den so in diesem Sommer nochmal sagen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, Putin lässt wie nebenbei den entscheidenden Satz fallen, Verhandlungen und das auch noch mit den Europäern. Wie liest Andrei Gurkow diese Aussage? Er hat beim letzten Mal hier gesagt, das größte Problem der meisten Russlandversteher bestehe darin, dass sie kein Russisch sprechen, und hat gewarnt vor dieser seltsamen Mischung aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, der dieses Regime so gefährlich macht. Jetzt aber, sagt er, kippt gerade was. Und zwar nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Stimmung. Luftalarm tief in Russland, brennende Hochhäuser in Moskau. Selenskyj nennt es kinetische Sanktionen. Andrei Gurkow sagt, da passiert was Interessantes. Früher war dieses riesige russische Territorium ein großer strategischer Vorteil für die Russen. Wir denken an Napoleon, die Wehrmacht, alle daran gescheitert. Aber jetzt, sagt er, wird diese gewaltige Größe zu einem enormen Nachteil. Man kann nämlich so ein riesiges Land mit Flugabwehr nur bedingt schützen. Was bedeutet das? Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Ich bin gleich gespannt auf die Diskussion, muss aber gleich zu Beginn Helene Bubrowski fragen, was macht der Putsch gegen Merz?
Ja.
Das ist eine irre Geschichte, die sich da gerade in Berlin aufbaut.
Ja,
Können Sie einmal erzählen, worum es da geht und also, wer es losgetreten hat? Wir bräuchten Name, Adresse, Telefonnummer, alles, was Sie haben.
Was hat sich zugetragen? Mein Kollege Michael Brücker, der ja auch öfter hier zu Gast ist, hat das rausgefunden und jetzt aufgeschrieben, im Berlin-Table zu lesen. Also eine wirklich, die Geschichte fing eigentlich an als Spekulation. Wir wissen es alle, Friedrich Merz steht in Umfragen nicht gut da. Man glaubt es ja kaum, der unbeliebteste Kanzler, den Deutschland je hatte. Mhm. Und also in der CDU gärt es und man fragt sich, wer kann es eigentlich stattdessen machen? Und dann gab es also eine Reise des Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, nach Polen, der ein paar Journalisten dabei hatte und im Wesentlichen gesagt hat, naja, natürlich kann jeder nordrhein-westfälische Ministerpräsident auch potenziell Kanzler werden, was ein Satz ist, den alle nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten außer Hannelore Kraft so gesagt haben. Und dann gibt es aber Spin-Doktoren.
Der aber nicht so unschuldig ist, wie er daherkommt.
Nicht,
ne?
So unschuldig ist und trotzdem eigentlich, ja, mehr eine Phrase ist, wenn es nicht die Spin-Doktoren gäbe und so weiter und so weiter, die dann irgendwie vielleicht doch eine Möglichkeit wittern, jedenfalls mal Hendrik Wüst gut aussehen zu lassen. Und also das Gerücht trug sich bis nach Berlin rein. Viele Journalisten haben Geschichten drüber geschrieben. Und dann passierte wirklich was Spektakuläres. Friedrich Merz hat, man kann es glaube ich so sagen, die Nerven verloren. Jedenfalls hat er heute Zitate aus dem Kanzleramt freigegeben, verlauten lassen, wo er wirklich sehr drastisch wird und von einer wie war es, von einem Wüstenbehauptungen, also ein interessantes Wortspiel für den Kanzler. Und also im Grunde genommen nicht Heinrich Wüst unmittelbar, aber doch der Entourage vorwarf.
Der Kanzler hat noch Humor, das finde ich gut, das gefällt mir.
Vorwarf zu zündeln, ihm unterstellte, im Grunde mit den Mitteln der AfD zu arbeiten und so weiter. Also wirklich ein spektakulärer Vorgang.
Wie, Moment, wer würde damit arbeiten? Henrik Wüst würde
im Grunde das System destabilisieren und Methoden an den Tag legen, die eigentlich mit denen der AfD vergleichbar sein. Also wirklich ein ziemlich erstaunlicher Vorgang, der ja einen Vorläufer hatte.
Entschuldigung, da noch mal ganz kurz fragen, das ist ja eine irre Geschichte. Wem soll er das gesagt haben?
Dass Wüst natürlich durch diese Spekulation, die er selber ja gar nicht aufgebracht hat, sondern eben die in seinem Umfeld und aber auch von Journalisten.
Nee, sowas lässt man ja machen.
Journalisten haben es auch dankbar aufgegriffen. Denn auch ein berechtigter Vorwurf gegen Journalisten, sie schreiben gerne, wer gegen wen. Und Personaldebatten und so weiter sind aus journalistischer Sicht immer spannend. Darüber kann man jetzt reden, ob das gut oder schlecht ist, aber so ist es nun mal.
Naja gut, wir wollen ja wissen, wer die Leute sind, die das Sagen haben.
Genau, und das jedenfalls natürlich in einer Lage, in der Kanzler so unter Druck steht, Reformen machen muss und so weiter, dass das jetzt nicht hilfreich ist, dass jetzt der Kanzler von einem Parteifreund aus dem Bundesland, aus dem der Kanzler selber kommt, Nordrhein-Westfalen, im Grunde, so hat es der Kanzler empfunden, öffentlich angezählt wird. So, und das ist natürlich, das Ganze hat einen Vorläufer von vor ungefähr 2 Jahren, da hat Henrik Wüst ja
in der FAZ
einen Gastbeitrag geschrieben, der auch sehr harmlos und freundlich daherkam, aber auch natürlich einen Widerhaken hatte, der auch den Kanzler dazu gebracht hat, wirklich kurz die Fassung zu verlieren. Er soll intern sich wahnsinnig aufgeregt haben. Mhm. Und er hat eben eine kurze Lunte, das wissen wir. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass die Bundesregierung hat so viele Probleme und das ist schon sozusagen der Vorwurf, dass sie sich intern zerstreiten zwischen SPD und CDU und Union ist schon schlimm genug, aber dass es jetzt ein Inner-CDU-Konflikt gibt und noch nicht mal aus ideologischen Gründen. Es geht jetzt ja nicht um die Frage Zusammenarbeit mit der AfD, oder nein, sondern es ist einfach jetzt 2 CDU-Männer, die es eigentlich besser wissen müssten, sind im Clinch und wir können einfach nur hoffen für dieses Land, so würde ich sagen, dass das schnell abgeräumt wird.
Diese Rivalität zeichnet sich ja lange ab, ne? Zwischen den beiden. Und trotzdem ist die Frage, also ich fasse nochmal zusammen. Friedrich Merz wirft Henrik Wüst AfD-Methoden vor?
Jedenfalls, dass das Vorgehen denjenigen, die das System beschädigen wollen, also AfD, ins Blatt spielt. So, ja. Also, und das ist ja die Disruptionsfantasien, die es in diesem Land gibt, die dadurch genährt werden, dass jetzt auch noch die CDU sich zerstreitet. Aber wirklich eine ganz schöne. Und
woher kommt das? Also woher kommt das Gerücht? Es gibt ja auch medial, gibt's ja da so einen Weg, ne? Also Kollege Brücke hat das berichtet, Stern hat es ursprünglich, glaube ich, berichtet.
Der Stern hat
FAZ
berichtet.
Ist dann eingestiegen, Kollegen von Bild sind eingestiegen, Welt ist eingestiegen.
Fokus auch.
Fokus ist dann immer, genau. Und ich denke dann immer, gut, das ist jetzt, mag sein, das ist auch ein mediales Spiel, aber eben nicht nur. Woher kommt das im Ursprung?
Naja, es kommt natürlich schon daher, dass Friedrich Merz auch nach Ansicht einiger in der CDU es nicht gut genug macht.
Nee, ich weiß, aber wer sind diese einigen? Ist das die Spitze? Sind das die Leute in der zweiten Reihe?
Ja, und in den Ländern natürlich auch. Die Länder fühlen sich sowieso nicht mitgenommen und nicht eingebunden von dem Kanzler. Es gibt etliche Dinge, die jetzt fallen. Also wenn wir an die Entlastungsprämie denken, also die eigenen Ministerpräsidenten sind dem Kanzler von der Fahne gegangen. Es gärt und köchelt und man fragt sich, was ist eigentlich 2029, aber was ist möglicherweise schon vorher? So. Und das ist ein Gerangel und die Leute bringen sich in Stellung. Und da ist dann die Frage, wer sind die beiden aussichtsreichsten Kandidaten? Das ist natürlich Henrik Wüst, nicht nur durch das wichtige Amt nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, sondern auch durch seine Beliebtheit. Und es ist Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende. Und da findet jetzt ein Gerangel statt, ein Machtkampf, der auch
ist
auf diesem Weg...
Ist Spahn ein Wüstmann?
Nein, also die kennen sich lange Zeit, aber die sind natürlich auch Rivalen. Die kennen sich aus ganz JU-Zeiten von vor vielen, vielen Jahren, aber sie sind natürlich auch Rivalen. Ja. Also es sind Männer,
und
die um
Spahn,
Macht streiten.
Sagen Sie, würde auch gerne ins Kanzleramt?
Ja, Jens Spahn, ein sehr ehrgeiziger CDU-Mann, der im Grunde genommen auf dem Standpunkt steht.
Hat der genug Unterstützung in der Partei, um sowas möglicherweise durchzuziehen? Ich meine, ist jetzt gerade ziemlich überzeugend Fraktionsvorsitz wieder gewählt worden. Was ich auch so verstanden oder gelesen habe, aber als sozusagen ein klares Signal an den Kanzler. Mhm. und zu sagen, pass auf, wir vertrauen dem mittlerweile mehr als dir? Oder ist das falsch interpretiert?
Ja, also für die CDU ist natürlich Mitte 80% kein bombastisches Ergebnis. Also Kanzlerwahlverein ist eigentlich alles ab 90 erst so richtig gut. Aber okay, nein, er hat natürlich eine eigene Machtbasis in der Fraktion. Er ist nicht abhängig vom Kanzler. Er kann sich da aufbauen. Das haben ja auch viele den Kanzler davor gewarnt, Spahn auf diesen wichtigen Posten zu setzen. So, und Jens Spahn hat eben ein Problem. Er ist nicht besonders beliebt, vor allem nicht bei den Menschen da draußen. In der B-Note, er hat eben etwas, das diese Landesväterlichkeit oder was auch immer erwartet wird von Politikern, so ein bisschen ein Kümmerer, das hat er nicht, sondern er kommt, auch wenn er privat sehr freundlich ist, kommt er kühl rüber und hat es selber mal gesagt.
Kennen Sie diesen schönen Satz, genau.
Ja, ja.
Bekannt bin ich jetzt, beliebt muss ich aber noch werden.
Beliebt muss ich noch werden und wie schwer, ja genau, hat er ja mal selber freigegeben und sich dann, glaube ich, hinterher drüber geärgert. Also es ist ein langer Weg und ein schwieriger Weg für Jens Spahn. Das muss er noch schaffen, wenn er wirklich Chancen haben kann, aber er ist ja auch noch vergleichsweise jung. Also ja, Männer ringen um Macht in der CDU.
Ja, spannend. Und eine letzte Frage in dem Zusammenhang. Wie sehr ärgert sich Markus Söder, dass ihm das nicht angefallen ist?
Ja, Markus Söder hat natürlich jetzt ganz andere Sorgen. Seine eigenen Parteifreunde gehen ihm von der Stange und fragen, Entschuldigung, wann haben wir eigentlich mal richtig glänzend eine Wahl das letzte Mal gewonnen für die CDU?
Kommunalwahl ist das Stichwort. Ganz viele,
ja,
die fragen,
ein Brief
Wähler
jetzt auch von Manfred Weber, dem Europapolitiker, der ihn sehr frontal angreift.
Ja, das ist ein analoger Vorgang eigentlich.
Ja,
ne?
Ja,
Manfred Weber, mächtiger Mann aus Europa, also der die EVP führt, größte Fraktion im Europaparlament, greift seinen eigenen Parteivorsitzenden direkt an. Und Friedrich Merz geht jetzt offenbar auch davon aus, dass er von seinem Mann aus Düsseldorf angegriffen wird.
Also interessant ist jedenfalls, dass Markus Söder, vor dem vor kurzem noch alle in Berlin gezittert haben, jetzt nicht mehr der strotzende Machtklotz aus Bayern ist, der wirklich eine Gefahr darstellt, sondern vorerst ist er mit sich selbst beschäftigt. So würde ich sagen. Und das verschafft dann der CDU jedenfalls ein bisschen Ruhe.
Hat sich beim Rasieren geschnitten, seitdem ist alles anders.
Ja.
Herr Van Aken, was hören Sie diesbezüglich aus dem Intrigantenstadel?
Ja, meine Kontakte in die CDU sind nicht besonders ausgeprägt. Das heißt,
Sie haben ja immer gesagt, Sie haben seit 40 Jahren einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der CDU.
Einen anderen, genau, für mich so. Ja. Aber also allein die Reaktion jetzt von Merz heute, dass er überhaupt darauf reagiert, ist so unprofessionell. Und ich habe ja am Anfang noch gedacht, okay, der hat so ein paar Fehler gemacht am Anfang, die waren auch grob, aber ich dachte, okay, muss man auch lernen. So. Aber jetzt nach einem Jahr, schon vor einem Monat habe ich zum ersten Mal gedacht, der lernt es nicht. Der lernt es nicht, der ist halt immer wieder impulsiv, der haut immer wieder mal einen raus, wo ich denke, das darf man als Kanzler nicht machen. Und jetzt so darauf zu reagieren, ist sowas von unprofessionell. Also da wird mir Angst und Bange.
Es ist ja interessant, an hier Journalisten und Militärhistoriker auch nochmal fragen, wenn man die professionelle Betrachtung sich anschaut, der Blick durch die professionelle Brille ist immer impulsiv, haut gerne mal einen raus und so weiter. Wenn man die Leute fragt, die sagen, ja genau das mögen wir an dem, dass er mal einen raushaut, dass er so redet, wie er denkt.
Eigentlich wollen wir ja genau nicht Politiker haben,
exakt,
immer nur in
Wortlösen
sprechen, alles austauschbar. Und das sind ja auch zwei Dinge, die sich ein bisschen widersprechen. Also bei Herrn Wüst kann man ja fragen, wofür steht der eigentlich? Müsste ich jetzt länger nachdenken, weiß ich, ob mir was einfallen würde. Auf der anderen Seite ist da immer die Gefahr, wenn ich dann impulsiv bin, dann sage ich Dinge, die vielleicht auch nicht immer absolut klug sind und absolut durchdacht sind. Und was wollen wir denn eigentlich? Ne? Interessant finde ich ja, wer ist unser beliebtester Politiker? Boris Pistorius. Und zwar seit langem, trotz aller Probleme.
Ich wollte gerade sagen, was Sie gar nicht verstehen können.
Ja, nein, ich kann das schon bedenken. Ich mag Boris Pistorius auch, muss ich mal hier ganz öffentlich sagen.
Ja, ja.
Und so. Aber ist die Aufgabe der Wissenschaft ist ja auch, sagen, die Politik kritisch zu begleiten. Und trotzdem ist es interessant, also daran kann man das, glaube ich, studieren. Weil Boris Pistorius da, glaube ich, schon dann auch mal authentisch wirkt, deutlich wird, das kann man ihm auch mal was sagt, aber er ist professioneller im Sinne von Herrn Van Aken, dass er jetzt auch nicht irgendwelche Dinge sagt, die man jetzt völlig missinterpretiert.
Lässt sich nie bei Dingen erwischen, die man gegen ihn verwenden könnte.
Da ist er sehr, sehr professionell und lässt sich auch bei Journalisten fragen, jetzt sagen Sie doch kriegstüchtig oder so, da ist er gewiefter irgendwie. Und das kann man, glaube ich, auch schon sehen. Warum ist so jemand in diesen schwierigen Zeiten als ein Verteidigungsminister, der auch Wörter benutzt wie Kriegstüchtigkeit, immer noch so beliebt?
Wie geht Ihre Erklärung?
Naja, weil ich glaube, was Menschen, glaube ich, wirklich wollen, ist Authentizität von Politik. Sie wollen eben keine Worthülsen haben. Sie wollen Politiker haben, die für etwas stehen, die überzeugend wirken. Und da sagen wir ja auch aus der Wissenschaft, ihr dürft es nicht unterschätzen, dass ihr auch Bevölkerung überzeugen könnt. You have to make an argument. Man muss überzeugen, denn dafür kämpfe ich. Also die Zeitenwende-Rede von Scholz ist ein gutes Beispiel. Es war eine sehr gute Rede, in der er sehr viele Leute auch in der SPD mitgenommen hat. Und das, glaube ich, verkörpert Boris Pistorius. Dann können wir Experten da irgendwie dran rumkritteln oder so. Das kommt ja eigentlich normalerweise gar nicht in die Breite. Und ich glaube, dass er auch nach den Vorgängerinnen dafür steht, dass man ihm wirklich abnimmt, dass er für die Bundeswehr versucht, das Beste rauszuholen. Mhm. Es wirkt authentisch. Und er kann natürlich auch mit Journalistenfragen ziemlich gut umgehen. Mhm. Und profitiert natürlich davon, dass zu wenig verstehen von der Bundeswehr. Mhm. Wenn er sagt, so ist es, dann denkt man, so ist es wohl. Und da ist er natürlich auf einem Feld. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rentenpolitik habe, Wohnungspolitik habe, da haben wir natürlich viel mehr Expertise als bei der Bundeswehr. Da kann ich viel mehr im Rauchwolken zünden, würde ich sagen.
Ich schaue gerade nochmal zu Helene Bobrowski. Ist das Thema von Merz nicht eigentlich in Wahrheit gebrochene Versprechen? Mhm. Und zwar eins nach dem anderen.
Ja.
Und dann die Attitüde, so wirkt zumindest immer, ich glaube, er meint das gar nicht so, aber von oben herab den Leuten zu sagen, dass sie jetzt mal dringend mehr arbeiten müssen. Und er sagt es auch nicht so, sondern er sagt, Arbeit ist jetzt nicht die kurzzeitige Unterbrechung von Freizeit.
Mhm.
So.
Ja.
Sondern wir müssen jetzt mal...
Womit er ja recht hat. Bitte? Womit er ja recht hat.
Ja, mit der Recht hat, aber was ankommt als Wählerbeschimpfung. Ja, und das ist etwas, was halt noch nie funktioniert hat.
Ja, also ich würde sagen, gebrochene Versprechen, absolut. Und dazu kommt, ich finde ja manchmal auch Politiker, die mal eine klare Ansage machen und sagen, also ich fand diesen Satz, den Sozialstaat können wir uns in dieser Form nicht mehr leisten. Der hat ja viele Menschen aufgebracht. Und trotzdem dachte ich, naja, wenn man dieser Meinung ist, dann finde ich das auch, das mal zu sagen und dann auch durchzuhalten. Ja. Bei Merz ist es halt so, dass er ihn am nächsten Tag dann wieder einsammelt, nachdem er mit der SPD gesprochen hat. Also es ist so ein Zickzackkurs und man weiß eigentlich gar nicht, will er den Sozialstaat jetzt ein Stück zurückbauen oder will er ihn beibehalten? Es ist immer ein Hin und Her und dazu kommt natürlich dieses hohe Maß an, was jetzt auch in diesem heutigen Statement deutlich wird, an persönlicher mittlerweile Angegriffenheit. Also und das tut mir auch irgendwo leid als Bürgerin, ja. Und also weil ich sehe, der Mann leidet.
Sorry, wir sind keine Therapiestunde, aber, ja, das absolut. Muss man aushalten. Ja. Ich meine, Angela Merkel hat sich 16 Jahre, ich weiß nicht, was alles angehört.
Ja.
Ich meine,
also deswegen irgendwie tut es mir leid und gleichzeitig denke ich, er wollte das unbedingt erst Bundeskanzler und dann ständig zu sagen, ich habe es am allerschwersten, ist auch sicherlich keine Erfolgsstrategie.
Und man muss eine Klugheit besitzen, nicht messbar zu sein. Das macht Pistorius relativ gut. Er ist nicht messbar. Wir können ihn nicht fassen und sagen, das hat er versprochen. Und wenn ich sage, Herbst der Reform, die stärksten Streitkräfte Europas, dann
Stromsteuersenkung,
dann bin ich messbar.
Keine neuen Schulden, wir das eigentlich noch treiben. Genau. Denken Sie an unsere Kinder und so weiter.
Ja, also, man kann natürlich als Bürger sagen, Sie haben es doch gesagt und dann stelle ich einen Bilder fest.
Herr Gurkow, wie schauen Sie da drauf?
Nun, ich schaue aus der Ecke des russisch-ukrainischen Krieges. Und da würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass Merz ein völlig anderes Niveau der Beziehungen mit Zelensky hat. Ein viel höheres, viel vertrauensvolleres, viel intensiveres. Und wenn das ein Gradmesser, ein anderer Gradmesser seiner Kanzlerschaft ist, die russische Reaktion auf Merz, da ist mehr Hass drin als gegenüber Scholz.
Was Scholz, für Sie bedeutet, da hat einer mehr Substanz? Oder was?
So würde ich das interpretieren. Mhm. Ja, ich glaube, bei Scholz war eher dieses in der russischen Propaganda weit verbreitete Verächtliche gegenüber allen den unbedeutenden europäischen Politikern durch die Bank weg. Bei Merz ist da mehr Hass.
Okay. Interessanter Qualitätsnachweis, den Sie da gerade zur Sprache bringen.
Die müssen die Russen ernster nehmen.
Wir bleiben aber bei dem Thema. Wenn wir nochmal diese Bilder sehen, ein paar Bilder von der Intensität auch dieser Angriffe. Wir hatten gestern ein längeres Gespräch mit Susanne Peterson. Liebe Grüße nach Kiew, Kollegin von der ARD, deren Studio auch zum Teil zerstört worden ist bei diesen unglaublichen Angriffen. Hat von diesen Attacken am Wochenende gesprochen. Letzte Nacht gab es wieder Angriffe, Odessa, Saporischschja und so weiter. Herr van Acken, was lösen diese Bilder in Ihnen aus nach 1550 Tagen Angriffskrieg mittlerweile?
Grauenvoll. grauenvoll. Und ich gebe jetzt Stimmen, die sagen, das zeigt, dass der Kreml mit dem Rücken zur Wand steht. Ich bin mir da nicht sicher. Also wenn man Putin gehört hat, wie er vor kurzem gesagt hat, wir nähern uns dem Ende. Da ist ja hier so, kam so Hoffnung auf. Das könnte jetzt Verhandlungen bedeuten. Das kann aber auch einfach bedeuten, dass jetzt der Krieg viel, viel intensiver nochmal weitergeht.
Ach so, lesen Sie das? Das ist interessant.
Ja, also war mein Verständnis davon. Also ich habe trotzdem die Hoffnung, dass es in diesem Jahr zu irgendeiner Art von Gesprächen kommt, die weitergehen als das, was wir bisher hatten. Aber also, das sind grauenvolle Bilder und das wird weitergehen in den nächsten Tagen.
Sie haben ja als Linkspartei immer die Position gehabt, wir schicken da keine Waffen hin, sondern Hilfsgüter, medizinisches Gerät, alles mögliche. War das nicht so?
Ja, keine Waffen, aber nicht einfach nur Hilfsgüter, sondern meine entscheidende Frage ist immer, wie kann ich den Menschen in der Ukraine am effektivsten helfen?
Nee, ist schon
wie
klar.
Kann ich den Kreml am effektivsten unter Druck setzen?
Nee, ich weiß,
das
aber
heißt,
keine
Sanktionen
Waffen.
Sind ganz... Ganz, ganz
genau, aber keine Waffen. Wenn Sie diese Bilder sehen, ist Ihnen jemals der Gedanke gekommen, gut, dass wir die Ukraine doch die ganze Zeit unterstützt haben? Mit Waffen, mit Dingen, die Sie brauchen, um sich zu wehren. Bitte mit?
Mit Gepard,
um die Drohnen runterzuholen und alles Mögliche. Ja.
Ich denke, jedes Mal, wenn ich solche Bilder sehe, oder wenn ich selbst in der Ukraine bin und Bombenalarm mitbekomme, denke ich jedes Mal, was hätten wir eigentlich schon im Februar, März, April 22 tun können, um all das zu vermeiden? Was hätten wir mit einem direkten Ölembargo im März 22 erreichen können? Vielleicht wäre das alles gar nicht notwendig gewesen. Das heißt, ich denke immer wieder drüber nach, was hätte man anders tun können? Aber ich finde die Frage, ist es nicht gut gewesen, eine Rakete zu schicken, ist zu eingeengt. Weil vielleicht wären andere Methoden viel effektiver gewesen und wir hätten vielleicht jetzt schon keine Angriffe mehr auf Kiew. So müssen wir doch daran gehen.
Was glauben Sie, effektiver? Aber dann trotzdem die Nachfrage, was glauben Sie, wo die Ukraine heute wäre, wenn wir keine Waffen geliefert hätten?
Was wäre wenn wir nichts anderes gemacht hätten, Katastrophe. Wenn wir aber am 23. Februar 2022 gesagt hätten, es gibt sofort ein hundertprozentiges Ölembargo, weil die Öleinnahmen gehen direkt in die Kriegskasse. Wir haben den Krieg mitfinanziert über 2 Jahre. Wenn wir das gemacht hätten, hätte sich die Kosten-Nutzen-Rechnung im Kreml...
Da hätte der aufgehört, glauben Sie
wirklich? Die Kosten-Nutzen-Rechnung hätte sich komplett verändert, weil Putin war sich sicher, das macht der Westen nicht, niemals, er braucht das Öl und da hat er recht mit der Einschätzung. Aber wenn wir das gemacht hätten und dann 2 Monate später, es gab ja im April dann die Verhandlungen in Istanbul, was glauben Sie, was daraus gekommen wäre? Da hätte der Kreml mit sehr viel schwächeren Karten gesessen, ganz stark unter Druck.
Okay.
Vielleicht hätten wir da schon eine Friedenslösung gehabt nach 2 Monaten des Krieges.
Ich finde, da kann die Kamera mal 6 Zweifel der Augen einfassen hier oder einfangen.
Aber beantworten Sie mir die Frage, was wäre denn passiert? Also wäre plötzlich kein Geld mehr in der Staatskasse?
Ich glaube, das ist ja natürlich alles Spekulation. Ich würde die Frage gerne weiterreichen. Natürlich. Lass uns darüber diskutieren.
Sinnvoller Gedanke. Wir müssen uns, glaube ich, alle fragen, hätte es zu bestimmten Phasen des Krieges Alternativen gegeben? Es ist eine sinnvolle Fragestellung. So, das können wir jetzt nicht wirklich beantworten, weil wir haben den Zugang zu Putins Kopf nicht. Wir wissen nicht genau, was in Istanbul eigentlich passiert ist. Es gibt unterschiedlichste Varianten, aber wir können uns diese Frage stellen. Bei dem Ölembargo wäre das politisch nicht durchzusetzen gewesen.
Wurde erwogen.
Nicht nur,
ne? Also
nicht nur in Deutschland, nicht übrigens auch in Brandenburg. No way. Aber selbst wenn man es durchgesetzt hätte, die wirtschaftlichen Folgen wären natürlich im Westen immens gewesen.
Brandenburg, Sie denken jetzt an die Raffinerie.
Genau,
in Schwedt.
Genau. Ja. Aber selbst wenn wir keine Waffen geliefert hätten, würde es die Ukraine nicht mehr geben. Weil Putin hätte auf jeden Fall 6 Monate, 7 Monate Krieg führen können. Das wäre also meine These. Auch ich kann das nicht genau beweisen. Aber natürlich können wir uns die Frage stellen, und das wird eine der Fragen dann der Forschung in der Zukunft sein, gab es irgendwann eine Bereitschaft bei Putin, unter welchen Bedingungen Frieden zu schließen, oder gab es die nicht? Ich sag, wir wissen es nicht. Wir können diese Frage nicht beantworten. Wir haben den Zugang nicht. Was sind unsere Quellen? Die sind ganz schwach. Ich glaube es nicht, aber das ist auch auf schwachem Eis. Weil ich glaube es deswegen nicht, weil wir haben ja jetzt auch viele Verhandlungen immer wieder mit Putin gehabt. Und alles, was ich weiß, ist, dass Putin null darauf eingegangen ist. Und er hätte viele Möglichkeiten gehabt, meines Erachtens, aus dem Krieg rauszukommen. Diesen Weg hat er nicht eingeschlagen.
Ja, ich schaue gerade zu Andrei Gurkow. Sie sagten gerade, wir sind nicht in Putins Kopf, aber wenn einer so eine Art von Zugang hat, weil er versteht, wie die Psychologie dahinter funktioniert, dann am ehesten Herr Gurkow.
Also die Vorstellung, dass man im März, also ein paar Tage nach Beginn der militärischen Spezialoperation, wie es so schön hieß, Putin davon gleich abgebracht hätte, seinen Plan der Einnahme von Kiew und der Unterwerfung der ganzen Ukraine abzubringen, ist illusorisch. Zweitens, in Ihrer Formel ist ja irgendwie die, wie das auf Putin gewirkt hätte, aber nicht, wie es auf den Westen gewirkt hätte. Also wir haben die Straße von Hormuz, von der die europäische Wirtschaft viel weniger abhängt als beispielsweise die asiatische. Und wir haben jetzt schon ein Riesenproblem.
Innenpolitisch.
Auch innenpolitisch. Jetzt sagen Sie 100%iges Ölembargo, das zur Erinnerung. Es kam im Dezember 22. Man ließ die Verträge auslaufen, man gab die Möglichkeit der Wirtschaft, sich umzustellen, der europäischen. Sie verkünden am 1. März ein Embargo. An der Druzhba-Pipeline hängen nicht nur Schwed, da hängen Ungarn, Slowakei, Tschechien. Sie meinen, das wäre von denen akzeptiert gewesen und die würden ihnen applaudieren dafür. Der Preis für Öl war damals 120. Wir haben jetzt mit der Straße von Hormuz gerade mal irgendwo 110 gesehen für Brentöl. Damals schon wegen des Krieges, wegen des Angriffs. Wo wäre er dann gewesen? 130, 140 bei einem vollen Embargo Europas. Mhm. Also, wissen Sie, das ist ein schöner Satz. Wir hätten ein Embargo und wir hätten überhaupt kein... Und dann würde ich sozusagen Sie einladen zu den Arbeitern in Schwedt. Sie haben ja als
da
Partei...
Bin ich vor Ort und ich muss Ihnen sagen...
Und wir haben ein Embargo ab sofort, ab 1. März. Dann würde ich mal sehen, wie Sie in Schwedt vor die Arbeiter getreten wären. Weil Schwedt brauchte Monate, bis man irgendwie Wege gefunden hat, über Gdansk und über Rostock irgendwie sich zu versorgen. Also viele sagen in Russland, Exil-Oppositionelle, das war eventuell ein Fehler des Westens, aber sie sagen das aus sehr russischer Sicht. Man hätte viel radikaler das Embargo einführen sollen. Aber jetzt gerade mit den Lehren der Straße von Hormuz sage ich mir, das wäre wirtschaftspolitisch für Europa. Die Sache war ja, man darf ja nicht Europa schwächen, damit es auch diesen Marathonlauf des vierjährigen Krieges mitlaufen kann.
Also ich würde da jetzt gerne was zu sagen. Das Einzige, worüber Sie reden, ist Geld. Und genau in der Woche nach dem Kriegsbeginn, im Februar 22, hat der Bundeskanzler 100 Milliarden verkündet. 100 Milliarden Euro für Militärausgaben. Wenn man die gleichen 100 Milliarden genommen hätte, um unsere Heizkosten zu subventionieren, um Schwedt zu subventionieren, man hätte all das auffangen können mit Geld. Das ist eine politische Entscheidung, aber ich sage,
lassen Sie mich bitte
mal ausreden. Man hat eine politische Entscheidung getroffen. Ich setze hier nur auf eine militärische Lösung, nur auf Waffen, nur auf Militär.
Das ist Unsinn,
dafür nehme ich 100 Milliarden in die Hand. Oder man hätte sagen können, man setzt auf Sanktionen. Und ich habe nun jahrelang in dieser Sanktionsforschung gearbeitet. Ich weiß, Sanktionen wirken nur, wenn sie schnell und stark und über Nacht
kommen.
Das hätte man damals machen können. Und die Chance, dass wir dann gar nicht über 4 Jahre Marathon reden, sondern nur über 4 Monate, ist sehr hoch.
Also,
weil der Kreml hat die Rechnung damit gemacht,
dass sie das Geld... Aber welche Sanktionen gibt es historisch, die so gewirkt haben? Ja, sagen Sie mir ein Beispiel.
Es gibt mehrere Beispiele, wo sie starke, schnelle Sanktionen...
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Nehmen wir zum Beispiel den Krieg oder den Konflikt zwischen Russland und der Türkei. Da schießt die Türkei einen russischen MiG ab irgendwie an der Grenze zu Syrien.
Das ist ein Konflikt.
Nein, lassen Sie mich ausreden. Ja. Denn ist absolute Eiszeit, wird alles eingefroren und die russischen Sanktionen bringen die Türkei innerhalb von 2 Monaten zum Einlenken, indem sie nur den Tourismussektor sanktionieren.
Das ist richtig, aber Sie können doch das nicht vergleichen mit diesem Krieg. Also das ist doch eine ganz andere Dimension. Nehmen Sie mal einen Zwischenstand.
Sie haben mich mal ein Beispiel gefragt, wo Sanktionen wirken. Es gibt sehr viele Beispiele, wo Sanktionen wirken. Es gibt wunderbare Studien. Ich kann Ihnen nur ein Buch empfehlen, wo Sie Sanctions Revisited, ich glaube Sanktionen seit dem Zweiten Weltkrieg, 148 verschiedene Regime. In ein Drittel der Fälle sind sie effektiv.
Aber nicht in zwischenstaatlichen Kriegen dieser Art.
Also auch in zwischenstaatlichen Kriegen. Also lesen Sie sich das Buch durch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es gibt gute Beispiele dafür. Und eine Lehre ist, Sanktionen, wie wir sie gemacht haben, über 9 Monate diskutieren wir über ein Ölembargo. Dann gibt es 6 Monate Übergangsfrist. Da hat der Russland über ein Jahr Zeit, eine Schattenkankerflotte zu machen.
Nein, aber so war es nicht. Ich meine, wir erinnern uns alle daran, wie wie wir Politiker uns Tipps gegeben haben, uns mit dem Waschlappen zu waschen und die Heizung auszudrehen und so weiter. Es war ja nun nicht so, dass wir alles haben weiterlaufen lassen, sondern die Preise sind angestiegen. Es gab sofort Sanktionen. Nur es gab, und das darüber wurde politisch diskutiert, nicht sofort ein Ölembargo. Und aus nachvollziehbaren Robert Habeck hätte das, glaube ich, sehr gerne damals gemacht, aber, politisch. Aber diese ganze Debatte, wohin führt die denn eigentlich? Nur noch ein Satz. Ich meine, Russland hat selbst unter diesem Krieg wahnsinnig gelitten. 350.000 mindestens mal tote russische Soldaten. So viel wirtschaftliches und anderes Kapital, das Russland aufs Spiel gesetzt hat, aus einer, das wissen Sie besser, ja, aber aus einer Großmannssucht, aus einer Einflusszonenidee, die wollen die Ukraine sich einverleiben, koste es, was es wolle. Und ich glaube einfach nicht, nach allem, was ich lese und höre, dass irgendetwas und schon gar nicht ein bisschen weniger Geld aus dem Westen ihn davon abgebracht hätte. Schließlich kauft auch China das Öl, Indien kauft...
Die haben gar keine Pipeline gehabt. So, also eine ganz kleine
Die Pipeline ist... China wird mit Öl, russischem Öl, hauptsächlich über eine Pipeline
versorgt. Aber im 22 war da so gut wie gar kein Öl.
Also diese Debatte jedenfalls, was Moment, wäre gewesen, wenn...
Die Pipeline
wenn,
ist seit den 10er Jahren. Also das Öl läuft...
Ich rede zum Beispiel, ob es die zweite demnächst gibt, ne? Die zweite große Pipeline.
Wir sprechen hier über Gas oder Öl?
Nein, ich weiß, genau, wir reden über beides. Genau. Öl.
Es gibt aber auch eine Gaspipeline.
Exakt. Ich wollte nur sagen, es gibt doch einen, vielleicht kann ich lösen, einen kleinen sachdienlichen Hinweis, der Ihre These leider nicht stützt, Herr van Aken. Nämlich, dass Putin dieses Geld vielleicht doch deutlich weniger brauchte, als Sie gerade unterstellen. Nur zur Erinnerung, es war Putin, der im Herbst schon die Gaslieferungen von sich aus gedrosselt hat und am Ende auf Null gebracht hat, um uns richtig zu treffen. Das war Monate vor Ausbruch des Krieges.
Nee, mit anderen Worten, 22.
Im Sommer 21 waren die Speicher in Deutschland so leer, die
Die Kriegskasse war gut gefüllt.
Das meine ich doch. Keine hohen Staatsschulden, sehr viel Geld, das die hatten. Also ich würde mal sagen, da wollte jemand die Ukraine, und zwar für ein größeres Ziel, da pfeifst du auf die Petrodollars.
Aber ich weiß noch genau, wie ich im Jahr 22 da gesessen habe und jeden Monat geguckt habe, wie viel 100 Milliarden an Russland gegangen sind, alles direkt in die Staatskasse. Wir haben die Kriegskasse Russlands gefüllt. Und ich sage Ihnen, ohne dieses Geld hätte sich die Kosten-Nutzen-Rechnung anders ausgewirkt, weil da hätten Sie diesen Krieg gar nicht finanzieren können. Natürlich wollen Sie die Ukraine, aber wenn ich das Geld nicht habe, wenn ich die Mittel nicht habe, ob Sie wirklich so weit gegangen wären, ich finde das wirklich eine offene Frage. Und ich weigere mich einfach immer zu sagen, es gibt nur eine Lösung, die heißt Waffen. Ich finde, wir müssen immer weiterdenken, wir müssen immer andere Alternativen überlegen.
Aber meinen Sie wirklich, dass 27 EU-Länder gesagt haben, überhaupt kein Problem, in einer Woche machen wir ein Embargo und nehmen kein russisches Öl?
Das ist ganz schwierig, da haben Sie recht. Aber auch wenn es schwierig ist, muss man das versuchen. Sie können doch nicht einfach sagen, es ist zu schwierig und deswegen lassen wir jetzt zu, dass der Krieg 4,5 Jahre läuft.
Das wurde nicht versucht. Mal durchzusprechen.
Das ist doch nicht der Grund, dass der Krieg jetzt so lange
läuft. Das ist auch,
glaube
ich, jetzt ein guter Punkt. Denn, Herr Verhagen, Sie sagen, ja, man hat nur auf Waffen gesetzt. Und da würde ich heftig widersprechen. Ich glaube, man hat auf alle Punkte Diplomatie, Waffen, Wirtschaft gesetzt, hat alle gespielt und dann ist man eben mit der Realität konfrontiert. Man musste in der Wirtschaft Sanktionen, aber man konnte sie nicht mit den 27 sofort. Man hat auch mit Sicherheit diplomatisch das versucht. Das ist ja immer so ein Argument, es wird nicht getan. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben Verhandlungen, alle möglichen Kanäle und es sind Waffenlieferungen. Aber erinnern wir uns 2022, wie zögerlich das auch kam. Es war ja noch nicht so all in, sondern es war immer mit der Diplomatie, immer mit Gesprächen, mit zig Anrufsversuchen. Also ich würde doch die These wagen, dass gerade die Bundesregierung doch versucht hat, auf allen drei Feldern zu spielen. Jetzt können wir uns streiten. In dem Feld war es zu wenig, in dem Feld war es zu viel. Aber zumal wir dann auch die letzten Einblicke nicht haben. Ich glaube, zu sagen, nur auf Waffen hat die Bundesrepublik bestimmt nicht,
Es gibt Leute, auch die wir hier manchmal in der Sendung sitzen haben, die auch sagen, es ist quasi unmöglich, einfach da wieder Territorium, die Größe, die schiere Größe dieses Landes, ein Land wie Russland wirklich zu sanktionieren. Dafür zu sorgen, dass die entscheidenden Dinge nicht mehr reinkommen. Mit dieser langen Grenze zu China und so weiter ist eigentlich fast nicht möglich. Und das hat ja für die auch eine ganze Weile gut funktioniert, offensichtlich. Und ich würde jetzt gerne einmal intensiver Herrn Gurkow dazu befragen wollen. Herr Gurkow, offensichtlich haben die Waffen, und wir sind alle hier keine Fans von Waffen, da sterben jedes Mal Menschen. Und deswegen ist auch richtig, sozusagen den Gedanken zu äußern. Aber am Ende muss man doch die Frage stellen, waren es am Ende doch Waffen, die jetzt dafür gesorgt haben, dass in Russland etwas kippt, wie Sie sagen. Da kippt die Wirtschaft, da kippt auch die Stimmung. Was löst das in Russland aus? Und ist dieser Satz von Putin, den er so vermeintlich nebenbei fallen lässt, aber der ein doppelt interessanter Satz ist, A, weil er zum ersten Mal wirklich sagt, Verhandlung, und weil er B sagt, auch mit diesen dümmlichen Europäern mache ich das. Ich meine, aus russischer Sicht sind wir sozusagen zu vernachlässigen. Wir sind leichte Beute, wir sind dieses komische liberale Europa, ja, das für alle Minderheiten alles Mögliche tut, aber das hat nichts mit Stärke und so weiter. Das ist Gay-Europa, das die Russen immer so verächtlich machen in ihrer Propaganda. Und plötzlich geht er hin und sagt, nee, auch mit denen. Ich mache nur einen Vorschlag, Gerd Schröder, aber kann auch jemand anderer sein. Das ist doch ein ganz neuer Sound. Was hat das bewirkt?
Ich glaube, das ist genau das, wovon Sie gesprochen haben, nämlich, dass Sanktionen wirken. Aber ich zweifle, dass Sanktionen schnell
wirken. Nur
Sanktionen
oder auch wirken, die Macht von Waffen, wenn man...
Sowohl, das wäre jetzt, ich wollte da ein Komma setzen und gleich danach sagen, zusammen mit den Waffen. Also beide. Und zwar Sanktionen, Waffen, aber wir sollten, glaube ich, nicht in diesen Zustand verfallen. Ohne westliche Waffen wäre die Ukraine völlig aufgeschmissen. Im ersten Teil des Krieges, ja, des großen Krieges seit 22. Was wir jetzt sehen, ist ja, dass die Ukraine ihre eigene Kriegs- oder Verteidigungswirtschaft mächtig angekurbelt hat. Da werden noch Waffen sehr gebraucht, aber es ist unvergleichbar, der Zustand. Und das ist einer der Gründe, warum die Situation auch militärisch kippt. Weil die Ukraine mittlerweile eine sehr starke Rüstungsindustrie hat, mithilfe der Europäer, mit Kapital der Europäer, sicherlich auch mit Produktionsstätten der Europäer. Dafür wissen wir nicht, aber es ist auch erklärlich, wer wird das groß
an den... Können wir bitte einmal, Frage an die Regie, diese Bilder mal zuspielen?
Die Europäer bauen ja auch diese, in Kiew. Ne?
Also, diese Angriffe auf Moskau, Herr Gukow.
Sind mehrere Faktoren, aber... das erklärte Ziel der Sanktionen, die ja, Sie haben das auch reduziert auf Öl. Das ist Moskau.
Bilder aus Moskau.
Ja, und das sind Fehlgelenkte, weil die Idee bei russischen Angriffen ist meistens, dass man Betriebe angreift.
Bei ukrainischen Angriffen, meinen Sie, auf Russland?
Ja, bei ukrainischen Angriffen auf Russland. Das ist in der Nacht oder am frühen Morgen des 17. Der Angriff der
Wahnsinn.
Das sind ja keine westlichen Waffen, das sind ukrainische Waffen. Also, das Ziel der Sanktionen war, den Preis des Krieges in die Höhe zu treiben. Der Effekt hat sich jetzt seit Herbst eingestellt. Seit Anfang dieses Jahres, 26, hat sich dieser Effekt skaliert. Der Iran-Krieg und das teure Öl hat das abgebremst, aber auch nur abgebremst. Diese Vorstellung, dass durch den Preisanstieg, der nicht so exorbitant ist, wie er Anfang im Frühjahr 22 war, dass er sozusagen den russischen Haushalt gerettet hat, ist falsch. Er hat diese Lawine der wirtschaftlichen Probleme nur verlangsamt. Und irgendwann musste dieser Augenblick kommen und jetzt kommt er. Und es ist ein Zusammenspiel von militärischen Erfolgen der Ukraine, aus welchen Gründen auch immer, westliche Lieferungen, eigene Produktion, eigenes Know-how. Wir lesen ja immer wieder, wie die Ukraine der NATO zeigen, wie so etwas gemacht wird. Und die NATO staunt und sagt, kennen wir gar nicht, lasst uns mal bei euch lernen. Das ist ja was Neues. Das hatten wir vor eineinhalb Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das andere sind, dass wirtschaftliche Probleme jetzt irgendwann den Punkt erreicht haben, wo es lawinenartig sich verschlechtert. Ist die jetzige Situation. Ja. So würde ich sie in sehr groben Zügen beschreiben.
Genau. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, Herr Gukow. Wir schauen uns mal an Reaktionen in Moskau, glaube ich, in dem Fall. So kommt das bei den Leuten an und das macht es mit den Leuten, wenn du plötzlich merkst, ach, wir sind auch mitten im Krieg, das, was die Ukrainer seit 4 Jahren erleben. Schauen Sie mal.
Es ist das totale Chaos. Alle Sirenen heulen. Ich bin aus dem Haus gerannt. Habe meine Tasche gepackt und den Hund mitgenommen. Ich bin wohl in Panik. Ich zittere am ganzen Körper und habe sogar angefangen zu stottern. Ich hätte nie gedacht, dass das unsere Stadt Zelenograd treffen würde. Um 4 Uhr wurden wir bombardiert. Alle Leute sind auf die Straße gestürmt. Ich sehe in der Ferne, wie alles brennt. Und ich bin einfach total geschockt. Mein Herz schlägt wie wild. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich hätte nie gedacht, dass uns der Krieg treffen würde.
Das ist ein Schlüsselsatz der jungen Frau mit dem Hund. Wo er sagt, ich hätte nie gedacht, dass der Krieg uns so treffen würde. Mhm. Das ist eine Moskauerin, beziehungsweise sie wohnt in einem Vorort von Moskau. Mhm. Und das sind Aufnahmen, die viral geworden sind, weil diese jungen Frauen sich selbst gefilmt haben, diesen Monolog und dann ins Netz gestellt haben. Und das von vielen Videobloggern übernommen worden, ist absolut viral gegangen. Das ist ein Schlüsselsatz. Ich hätte nie gedacht, dass der Krieg uns so treffen würde. Das ist das Kippen der Stimmung in Moskau. Weil Moskau hat, und das haben alle bestätigt, mit denen ich gesprochen habe, die Moskau besucht haben, in Moskau spürte man von dem Krieg nichts. In Belgorod, in Kursk sehr wohl, an der Grenze zu
Petersburg zu auch, die Attacken auf die Häfen.
Ja, das ist aber eher auch so in den letzten Monaten.
Genau.
Das ist nicht, aber nicht Moskau 24
hat eine exzellente Luftabwehr.
Schon nicht 25, obwohl ab 25 es losging. Aber hier hat Moskau, das lange in diesem Zustand lebte, irgendwo ist ein Expeditionskorb, der da eine Spezialoperation durchführt. Jetzt ist der Krieg nach Moskau gekommen.
Wie äußert sich das, Herr Gurkow, im alltäglichen Leben? Sie haben das beschrieben neulich und sagten, Malls werden geschlossen, gute Restaurants.
Ja, das liegt natürlich auch nicht an dem Angriff.
Beschreiben Sie aber an der Stimmung. Ja, was passiert
an
da gerade?
Dieser Lawine der sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation. Da schauen Sie zum Beispiel einen russischen Videoblogger, der zu Wirtschaftsthemen macht, und da sagt ihm sein Gesprächspartner, so und so viele Betriebe, also Kleinunternehmen, gehen zugrunde, und da sagt der Moderator, der selbst ein Kleinunternehmer ist, du kannst mich dazu zählen, ich mache mein Geschäft, das seit den 90er Jahren läuft, im nächsten Monat auch zu. Das ist etwas, was jetzt mittlerweile auch in Moskau angekommen ist. Mhm. Das ist die wirtschaftliche Sache. Das, was jetzt mit den Drohnen passiert ist, ist ein Gefühl, das mittlerweile Dutzende russische Städte kennen, nämlich nächtlicher Alarm. In Moskau gab es keinen Alarm. Das war ja auch noch das Problem. In anderen Städten gibt es Sirenen, Aufrufe, Signale an die Handys. Wir werden angegriffen. Ich habe ein Video gesehen von einer Frau in Novorossijsk. Das ist der Hafen, der Erdölexporthafen. Genau. Die einen Satz sagt, der im gewissen Sinne es auf den Punkt bringt, was Sie mich fragen. Mhm. Die Stimmung. Sie sagt, ich hatte eine friedliche Kindheit. Die Frau ist 40. Tippe ich mal. Mein Sohn hat keine friedliche Kindheit. Genau. Das ist das, was jetzt nach 4 Jahren Krieg mittlerweile in Russland angekommen ist. Daraus zu schließen, dass der Krieg bald zu Ende geht, würde ich nicht wagen. Mhm. Aber es ist eine Änderung der Stimmung.
Es sind tatsächlich beeindruckende Zahlen. Ne? 250.000 Unternehmen haben im letzten Jahr zugemacht in Russland. Muss man sagen, großes Land und so weiter. Aber es sind deutlich mehr, die zugemacht haben, als neue, die aufgemacht haben. Es gibt für Sie, Herr van Aken, interessant, und da sieht man, was Sanktionen dann doch auch können. Schätzungen, seit Februar 2022 die russische Wirtschaft 450 Milliarden Dollar verloren an Wirtschaftskraft, haben eine ziemlich hohe Inflation. Leitzins wird, habe ich heute gelesen, ständig gesenkt, um das irgendwie wieder anzukurbeln.
Der ist aber bei 14,5%.
Exakt, also ich weiß, kam runter von über 20.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie hoch die Inflation sein muss man, wenn den Leitzins und bei 14,5 hält.
Exakt, und deswegen halten sich Unternehmer weiterhin zurück mit Investitionen und so weiter. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, die Angriffe auf die Erdölindustrie, das trifft die Russen an einer ganz empfindlichen Stelle. Auch da unterschiedliche Schätzungen, dass hier am Schwarzen Meer, manche sagen bis zu 40% der erdölverarbeitenden Betriebe, auch rund um Moskau, sind mittlerweile beschädigt oder getroffen. Was ich so spektakulär finde, Sönke Neitzel, Ich höre von Drohnen, die über den Ural fliegen. Ist das denkbar?
Naja, also denkbar ist viel. Die Ukrainer haben...
Also du gehst rein bis nach Sibirien und triffst dort Ziele? Also,
was ich bisher weiß, sind die Reichweite von ukrainischen Drohnen von 2500 Kilometer. Das müsste ich mal in den Zirkel nehmen, wie weit man damit kommt.
Und also ich habe die Meldung dieser Tage gelesen.
Es gab im Ural und ein bisschen hinter dem Ural, aber probeweise.
Gut, aber es zeigt ja einen Weg.
Was man sehen kann, dass die Ukrainer von Anfang an immer gesagt haben, wir müssen das russische Gebiet treffen. Mhm. Wir müssen sogar einen Deep Strike, also ganz tief die Russen treffen. Mhm. Dann haben wir diese Taurus-Debatte gehabt und so weiter. Und die NATO hat diese Waffen nicht geliefert. Und dann haben die Ukrainer improvisiert und gesagt, dann müssen wir es selber machen. Nicht solche hochentwickelten Marschflugkörper, aber dann haben sie mit Drohnen experimentiert. Und sie zeigen der NATO, wie man schnell, billig, Low-Tech-Waffen letztlich herstellen kann, die übrigens die Europäer so nicht entwickeln, weil die Europäer immer noch sehr teure Waffen mit sehr langen Entwicklungszeiten, wie man unter Kriegsbedingungen schnell solche Effekte erzielt. Ne? Also die Ukrainer sind dazu in der Lage, dazu sind die Europäer nicht in der Lage.
Ich meine, das ist das, was Iran ja auch gerade zeigt, ne?
Ja.
Was im Grunde doch das klare Signal ist für Großmächte, lass das mit den Kriegen,
vor allen Dingen,
weil es funktioniert nicht mehr nach den alten Regeln.
Ist die Lage,
das ist eine gute Nachricht.
Wenn wir den Golf nehmen und wenn wir auch die Ukraine nehmen, dann ist ja offensichtlich die Defensive der Offensive überlegen. Und man glaubte immer, dass man mit Hightech, jetzt die Amerikaner am Golf, mit Hightech könne man das lösen. Mhm. Also ein kurzer, schneller Krieg, so wie Irak 1991, der Westen hat Hightech und macht einen kurzen Krieg und dann gewinnt man. Und jetzt stellt man fest, wenn man gegen Gesellschaften kämpft, die entschlossen sind, weiterzukämpfen, das Mullah-Regime oder auch die Ukraine, dann ist das nicht so ganz einfach. Wie transferiere ich einen vermeintlichen taktischen Erfolg in einen strategischen
Sieg? Politischen Erfolg.
Erfolg. So, und das ist jetzt das große Fragezeichen, auch für Putin. Wie er 20% erobert und so weiter. Wie die Ukrainer kämpfen immer weiter. Und vom gleichen Problem stehen die Amerikaner jetzt mit dem Iran.
Zwei Dinge müssen wir uns noch schnell anschauen. Einmal, wie russische Propaganda darauf reagiert. Das ist sehr interessant. Es gibt so ein kleines Dorf, Mala Tomatschka heißt das.
Mala Takmatschka.
Takmatschka, danke.
Also jeder in den Exil, russischen Exilkreisen kennt diesen Namen.
Das ist ein Running Gag. Ne? Das ist
ein
Dorf im Oblast Saporischschja, glaube ich. Ne? Ja. Und ich habe so 3000 Einwohner ungefähr. Und ich habe so verstanden, dass sich insbesondere russische Militärblogger mittlerweile darüber lustig machen, wie lange das Staatsfernsehen schon die Einnahme von, wie heißt das Dorf?
Male Takmatschka.
So, danke. Verkündet.
In Russisch. Kann sein, dass die Ukraine es etwas anders
ausspricht. Wir nehmen Beschwerden jederzeit gerne entgegen.
Ja, aber man möge es mir verzeihen.
Wir schauen uns das einmal an. Es ist fast schon Comedy. Schauen Sie mal.
Boris Alexandrowitsch, guten Abend. Was gibt es Neues?
Guten Abend. Unsere Truppen haben im Raum Male Takmatschka gewisse Erfolge erzielt. Es gibt Kämpfe an den Außenbezirken von Male Takmatschka. Ja, Male Takmatschka, meine Güte. Die Gefechte um Male Takmatschka dauern an. Es gibt kleine Vorstöße im Süden und Südosten von Male Takmatschka. Auch um den südöstlichen Teil von Male Takmatschka wird gekämpft. Die Gefechte um den Südosten von Male Takmatschka dauern an. In der Gegend um Male Takmatschka gibt es Fortschritte. Es gibt Fortschritte in der Gegend um Male Takmatschka. Der Feind hat unseren Vormarsch bei Male Takmatschka bestätigt. Unsere Truppen haben gestern Male Takmatschka befreit. Der Verteidigungsminister hat die beteiligten Einheiten beglückwünscht. Wir üben weiterhin Druck auf Male Takmatschka aus. Ebenso auf Male Takmatschka. Und wir setzen den Druck auf das Gebiet um Male Takmatschka fort.
So, spektakuläre Erfolge um Male Takmatschka, aber kleines ukrainisches Dorf. Traurig auch für die Leute dort, für die 3000, die dort leben. Man will da nicht sein. Und wir müssen uns noch mal anschauen, was das für eine, wie soll ich das ausdrücken, Herr Gurkow, Ökonomie des Todes ist, die Putin dort etabliert hat. Das kostet mittlerweile unglaublich viel Geld, die hinterbliebenen Renten zu bezahlen. Wir hören atemberaubende Zahlen, was Menschen angeht, 1,2, 1,3 Millionen, die entweder tot oder so schwer verwundet sind, dass sie nicht mehr im Einsatz sind. Die Wirtschaft sagt, da gibt es eine Lücke, uns fehlen Arbeitskräfte, wir haben da ein Problem, ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, das das verursacht. Und ich habe gestern oder vorgestern die Meldung gelesen, dass man mittlerweile mit der Rekrutierung offenbar so verzweifelt ist, dass man Familien anbietet, wir übernehmen die Schulden bis zu 120.000 Euro. Ist das denkbar? wenn man sich mal klar macht, das russische Durchschnittseinkommen ist irgendwo zwischen 850-1300 Dollar, glaube ich. Und ich sag mal, die Regionen, über die wir da reden, armes Sibirien, da sind wir wahrscheinlich bei 300-400 Dollar.
Also es sind exorbitante Zahlen, die man verdienen kann an diesem Krieg. Ich meine jetzt die Soldaten, die den Kontrakt unterschreiben, die Kontraktniki, also die freiwillig zum Geldverdienen in die Ukraine fahren. Und da geht es tatsächlich um Zehntausende Euro. Zählen wir mal das in Euro um. Und das ist ja eines der Probleme, warum wir jetzt Löcher im Staatshaushalt haben und Löcher in den Haushalten der Regionen. Weil Moskau hat das sehr elegant gelöst. Es gibt eine Summe, die Moskau zahlt. Aber die Regionen müssen liefern und sollen aus ihrer Tasche bzw. aus ihrer Kasse diesen Bonus so weit erhöhen, damit sie den Plan erfüllen. Und als man das eingeführt hat, Ende 22, Anfang 23, um nicht die Leute zu mobilisieren, weil das war ein Schock für das System, hat man nicht gedacht, dass das 4 Jahre dauern wird. Und die Haushalte waren nicht ausgerichtet auf solche exorbitanten Ausgaben. Und mittlerweile ist ein Großteil der russischen Regionen richtig in den roten Zahlen. Und trotzdem muss gezahlt werden. Es ist ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Regionen, wer mehr zahlt, weil sie den Plan erfüllen wollen. Es gab ja eine Planwirtschaft, die Mentalität ist ja immer noch da und der Plan wird von Moskau vorgegeben. Aber selbst für diese riesigen Summen, wo also Leute Geld verdienen, die sie so eigentlich nie im Leben hätten verdienen können, kriegt man immer weniger Rekruten. So. Und das ist mit auch ein Problem des Frühjahrs 26.
Und möglicherweise spielen auch da wieder Nachrichten, Videos eine Rolle. Es gibt zwei Videos, die schwer zu ertragen, aber wir sollten uns das trotzdem möglicherweise mal anschauen. Kommt von der New York Post, die hat das damals veröffentlicht. Da sehen wir die Art und Weise, wie russische Offiziere mit Soldaten umgehen, denen sie vorwerfen, an der Front den Job nicht entsprechend gemacht zu haben, denen man vorwirft, desertieren zu wollen und so weiter. Das sind die Bestrafungen, die dann dort durchgezogen werden. Unweit der Front werden beschimpft, diese Männer sollen es versäumt haben, ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Es gibt noch ein anderes Video, das ebenfalls viral gegangen ist, schon vor längerer Zeit. Schauen einmal kurz rein, ein russischer Soldat, der mit Handschellen an einen Baum gefesselt ist. Ilya Gorkov, so ist der Name des jungen Mannes. Wir schauen mal kurz rein.
Благодаря нашим командирам. Из-за того, что мы отказались идти на тупорылую смерть и вытекать, как тупорылые бараны.
Третьи сутки находимся привязанными к дереву, наручниками, без еды, без воды, без всего, в туалет никуда не возим.
Letzte Frage an Sie, Herr Gorkov. Wie gefährlich wird Putin das, wenn solche Bilder viral gehen? Ich habe gehört, die Russen reden nur noch vom Opa im Bunker. Weil sie offensichtlich also, das Gefühl haben, da versteckt sich einer.
Erstens, die Frage ist, ob diese Bilder tatsächlich viele in Russland sehen. Zweitens werden ihnen viele sagen, das sind Fakes. Das ist alles ausländische Propaganda. Wo sind die Beweise? Und oft ist es schwer verifizierbar.
Ja, das ist offenbar verifiziertes Material hier. Ne?
In Russland wird man ihnen sagen...
Ja, ist schon klar.
Ich glaube nicht, dass solche Bilder für Putin gefährlich werden können.
Dafür sind sie zu normal für die russische Armee.
Diese Gewaltbereitschaft, diese strukturelle
absolut.
Gewalt.
Wir haben eine Gewaltkultur in der russischen Armee. Jeder, der Wehrpflichtiger in den sowjetischen russischen Streitkräften war, würde sagen, ja, das ist the normal business. Also wir haben eine Gewaltkultur, wir haben keine Verrechtlichung in den russischen Streitkräften, wir haben eine Misshandlung von Wehrpflichtigen, wir haben Prügelstrafen bis in höchste Dienstränge. Deswegen würde ich mich absolut Ihnen anschließen, dass diese Bilder, glaube ich, Putin nicht gefährden.
Zumal ja in der Vorstellung der Leute, das sind zwar unsere Jungs, aber sie sind für Geld, für gutes Geld hingefahren. Also es ist eine andere Situation, das ist, glaube ich, oft nicht verständlich. als, wie es zu Zeiten des Afghanistan-Krieges war. Da wurden tatsächlich die wehrpflichtigen Jungen mit 18, 19 Jahren wurden die dann nach Afghanistan gekarrt. Dann waren ja auch die Soldatenmütter aktiv, weil die sagten, ihr verheizt unsere Jungs. Hier kann eine Mutter nicht hinlaufen, ihr Sohn
hat sie
mit 30 gemeldet. Oder 40 ja. hat selber unterschrieben. Mhm. Das muss man verstehen. Für Putin wird problematisch, wie lange er noch den Krieg führen will und die Signale, die jetzt aus verschiedenen Quellen kommen, Putin wäre anscheinend bereit, wenn die Ukraine diesen letzten Teil des Donbasses ihm abgibt, dann Frieden zu schließen. Okay. Er würde dann einen Riesenteil von den Gebieten Saporischje bekommen, von Cherson bekommen, aber er will um jeden Preis, so zumindest die Situation jetzt,
alle vier Oblaste.
Den Donbass, zumindest den Donbass, und was der administrativen Grenze, also den Festungsgürtel, den die Ukrainer halten, und hinter dem die Steppe beginnt, wo man zum
Dnipro-Fluss direkt nach Kiew fahren kann. Ja, genau.
Aber ich beobachte die Diskussion und habe noch kein einziges Mal gehört, dass irgendwo diskutiert wurde, ist denn Russland bereit, seine Verfassung zu ändern. Und das wäre nämlich der Punkt, weil Russland hat in die Verfassung vier Gebiete eingetragen.
Genau, die wir hier sehen.
Das heißt, nehmen wir an, es gibt einen Waffenstillstand, irgendeine Lösung für diesen Rest des Donbasses. Und dann, was, wird man Putin sagen, jetzt musst du deine Verfassung ändern, weil nur die Hälfte des Saporischje. Und eine Verfassungsänderung ist eigentlich ein Eingeständnis. Es ist kein Sieg, es ist höchstens ein Teilsieg. Ja. Hat jemand eine Vorstellung, wie man Putin dazu bringt, seine Verfassung zu ändern?
Das ist eigentlich ein völlig normaler Prozess in Friedensverhandlungen. In Irland zum Beispiel war es genauso. Es war eine Verfassung festgelegt, dass die ganze Insel zur Republik gehört. Und am Ende der Friedensverhandlungen stand dann, dass sozusagen das, was heute Nordirland ist, und dann wurde die Verfassung geändert. Also das ist ein völlig normaler Prozess.
Gut, Sie haben mich beruhigt.
Es hat schon funktioniert in der Geschichte.
Ich höre die Ironie. Herr van Aken, noch mehr Ironie gleich auszulösen. Die Tatsache, dass Russland in der Ukraine militärisch kaum vorankommt, zeigt, dass die reale Bedrohung für die EU klein ist. Zitat Ende, Satz von Ihnen. Dass Sie sagen, die versuchen jetzt seit bald fünf Jahren, da diese vier Provinzen zu erobern, funktioniert nicht. Deswegen ist sozusagen das Kriegsgeheul, das Aufrüsten in Europa, insbesondere auch in Deutschland, völlig übertrieben? Oder wie sehen Sie das?
Völlig übertrieben? Also das erste Faktum ist, wir haben Nachbarn namens Russland, das hat ein Nachbarland überfallen. So, und dass deswegen viele Menschen hier Angst haben, kann ich vollkommen verstehen. Also es gibt kein Vertrauen und es gibt dann auch noch das Kriegsgeheul aus dem Kreml, wo immer gesagt wird, dass die NATO führt Krieg gegen uns, wir wehren uns.
Und notfalls auch Atomwaffen und so weiter. Also,
insofern, dass es die Angst gibt, die kann ich vollkommen verstehen. So, und deswegen ist es auch völlig richtig, dass wir hier über eine gute EU- und Landesverteidigung reden. Auf der anderen Seite, ich habe die Angst eben genau deswegen nicht, weil wenn ich mir anschaue, was wir hier für Waffensysteme haben, was wir hier für Militär haben, was Russland hat, und wenn ich mir anschaue, wie der Krieg verlaufen ist, habe ich keine sehr große Angst, dass Russland jetzt wirklich die NATO angreift. Ausschließen kann ich gar nichts und deswegen ist es völlig richtig, über eine EU- und Landesverteidigung zu reden.
Aber nicht in der Dimension. Nicht in der Dimension.
Sie sagen, ja, doch, in der heutigen Dimension, ja, aber die heutige Dimension.
Nein, aber da kommt ja noch was hinterher. Aufrüstung meine ich jetzt. Wir geben jetzt unfassbar viel Geld da rein. Und das sehen Sie nicht.
Das sehe ich überhaupt nicht. Weil wenn ich mir die Zahlen anschaue, wirklich, die USA vergessen wir jetzt mal. Also niemand kann sich mehr auf die USA verlassen. Deswegen rede ich immer nur über die europäischen NATO-Staaten und Kanada.
So, und dann machen Sie diese Rechnung und sagen, die Russen haben 1,3 Millionen unter Waffen, die EU 1,5. Läuft für uns.
Ich kann doch viel mehr sagen. Ich kann sagen, wir haben doppelt so viele Flugzeuge. Wir haben dreimal so viel Artillerie. Wir haben viermal so viel Kriegsschiffe.
Und wie ist es mit Atomwaffen?
Wir haben viermal so viel, was wir ausgeben für Militär. Das heißt, egal welche Rechnung Sie aufmachen, sind wir hier geschützt. Und die Probleme, die es gibt in Europa, die haben mit unserer Kleinstaaterei zu tun. Also das Geld, was wir hier auf den Tisch packen oder was wir, ich sag mal, vor 2 Jahren auf den Tisch gepackt haben, in Deutschland waren es 52 Milliarden, reicht vollkommen aus für eine vernünftige EU- und Landesverteidigung gegen Russland, wenn man das vernünftig investiert und auch nur in Landesverteidigung investiert und nicht in Auslandseinsätze. Ich glaube, das ist kein Problem.
So, ich versuche das Gesicht von Sönke Neitzel zu
lesen. Ganz ruhig. Ich bin
nee, ganz ruhig.
Wir müssen ja die Argumente ernst nehmen und können um das richtige Argument ringen. Also ich glaube, die Auslandseinsätze sind so runtergefahren, die kosten uns jetzt nicht mehr viel Geld. Und ich glaube, wir müssen ja mal, also in der Tat hat Herr Verarten ja recht, wenn man jetzt einen reinen Zahlenvergleich macht.
Also Sie sind jetzt sehr, sehr handzahm, Herr Neitzel. Ja, also, soll ich Ihnen mal vorlesen, was Sie über dieses Argument gesagt haben? Soll ich Sie mal vorlesen?
Weiterdrehen?
Sie haben gesagt, das ist an Dümmlichkeit nicht zu überbieten.
Ja, aber
das nehme ich jetzt persönlich.
Ja, das wird aber nur ein bisschen gute Stimmung sorgen hier.
Genau. Aber ich versuche das Argument mal weiterzudrehen. Also die Zahlen, das stimmt ja, die EU-Staaten haben so und so viele Soldaten, wir können das durchgehen. Aber das ist eben gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, wenn wir jetzt bestimmte Szenarien durchgehen, kann man sich an die NATO-Planung stellen. Was kann denn die NATO an die NATO-Ostgrenze wirklich auffahren? Wenn Sie das mal sehen und die Planung gibt es, dann wird Ihnen Angst und Bange. Mhm. Weil es eben nicht so ist, die Griechen werden Litauen nicht verteidigen. Übrigens die Spanier auch nicht, sondern nicht mal die Franzosen, oder nur in einem sehr kleinen Maße, sind im Wesentlichen die Deutschen und die Polen. Ob die Polen Divisionen ins Baltikum schicken, ist höchst unwahrscheinlich, übrigens die Finnen, also es sind letztlich die Deutschen. Wenn Sie sich dann mal anschauen...
Was macht Sie denn so sicher, dass die Deutschen das dann tun?
Ja, die Deutschen sind in Litauen als einziger NATO-Staat mit einer Brigade. Und im NATO-Force-Model
sind die Deutschen... Das sind 3.000 Mann, oder?
5.000 Mann? 5.000 Mann, soll die bis Ende 27 kommen sollen. Noch sind es 200, aber das soll dann aufwachsen. Und so. Und dann sind es 2 Korps, die auch von deutschen Generalen geführt werden, die das verteidigen sollen. Wenn man dann mal sieht, kann denn die Bundeswehr dort aufstellen, nicht nur an Soldaten, sondern was haben wir an Drohnendefense? Weil Sie sagen, wir sind gut aufgestellt. Wir sind nackt in der Drohnendefense. Mhm. Nackt. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt morgen kämpfen müssten, und diese Gefahr droht nicht, sage ich ganz deutlich, die droht nicht, aber wenn man kämpfen müsste, wäre das genauso, als wenn Sie, Kavallerie gegen Maschinengewehre. Weil die Russen haben 10.000 Drohnen in der Luft, wir nicht. So.
Wie viele Drohnen haben wir gerade ungefähr?
Das kann man so nicht sagen, weil wir haben Aufklärungsdrohnen, wir haben jetzt auch Kamikaze-Drohnen.
Ja, also ungefähr, mal eine Zahl.
Es sind jeweils ein paar hundert, die bestellt sind.
Ein paar hundert. Ich frage deswegen, weil die bestellt sind, die sind noch gar nicht da, ja?
Die sind
die im Zulauf, wie man so schön sagt.
Die erprobt man jetzt. Aber wir sind
ich sage das nur deswegen, um das einmal einzuordnen. Allein im April hat die Ukraine 2.700 Drohnen nach Russland reingeschickt. In den ersten 3 Wochen im Mai 4.000.
Also wir sind von diesen Dimensionen völlig weg und wir können diesen Krieg nicht führen. Also noch nicht. Das ist vielleicht in 3 Jahren was anders. Also deswegen ist es eine Milchmädchenrechnung, wenn wir sagen, wir haben so und so viele Schiffe. Es geht um die Fähigkeiten, es geht um Kampfkraft. Was können wir projizieren? Und ich bin ja ganz bei Ihnen, wenn wir sagen, die Kosten-Nutzen-Rechnung, wir investieren wahnsinnig viel Geld und was hinten rauskommt, ist relativ gering. Aber das für die Abschreckung, um noch den Satz zu das ist eben für die Abschreckung entscheidend. Also wir schrecken nicht ab mit 25 Mio-Vorlagen und mit reinem Geld, sondern wir schrecken nur ab mit Fähigkeiten, die wir haben. Ja. Und diese Fähigkeiten muss ich vergleichen. Und auch das Kriegsszenario. Und ich würde auch nochmal sagen, es droht nicht, der Angriff von 1 Million russischer Soldaten auf Warschau, auf Polen, eine zweite Weltkriegsszenario, zumindest kenne ich niemand in der NATO, der von sowas real ausgeht, sondern es sind ja eher kleinere Szenarien, schlimm genug. Und dann ist die Frage, haben wir eigentlich die Capability, wie zum Beispiel die Ukrainer, diesen Krieg modern zu führen? Und die haben wir eben nicht. Und die haben die Deutschen nicht.
Ich muss da jetzt mal reingehen. Also Sie machen hier einen Fehler, den beobachte ich seit 15, 20 Jahren in der deutschen Politik. Da heißt es, Russland hat so und so viele Drohnen, wir brauchen diese Drohnen. Als Drohnenverteidigung müssen wir uns auch ganz viele Kamikaze-Drohnen anschaffen. Und das ist deswegen ein Fehler, weil man muss doch mal ein bisschen den Blick weiten. Und die erste Frage ist doch, okay, wenn wir uns jetzt mal angenommen, Drone Wall, ne, der mal diskutiert worden ist, meinetwegen 50.000 Drohnen schaffen wir uns an. Die werden auf der anderen Seite ja auch als Bedrohung angesehen. Jetzt ist die Frage, welche andere Möglichkeiten habe ich denn, mich gegen Drohnen zu verteidigen? Und deswegen habe ich viel mit Drohnenexperten geredet, die haben gesagt, es gibt immer 2 Möglichkeiten, abschießen oder stören. So, und verstören Jam. Ist ganz viel. Nee, Jam ist ja nochmal schon vorbei. Also, Jam war letztes Jahr.
Drohnen können so, Sie nicht mehr
das heißt, Jam nicht. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten. Sie können die Motorsignale stören. Also nicht mehr das Funksignal, nicht das Leitsignal. Aber ich würde jetzt sagen, wir wissen mittlerweile, dass die modernen Kriege mit Drohnen geführt werden. Ich würde jetzt als Verteidigungsminister Pistorius sagen, jedes Jahr 1 Milliarde geht in die Forschung, in wie kann ich diese Drohnen, welche Art auch immer, und der nächsten 2 Generationen stören. Die Motorensignale, was auch immer es an Steuerung
gibt. Sie können aber nicht nur defensiv, Sie müssen...
Also nee, warum nicht? Jetzt denken Sie das einmal zu Ende. Sie sagen gleich erstmal, geht nicht, Sie müssen auch...
Nee, das sage ich nicht. Ich sage sowohl als auch.
Ich bin für EU- und Landesverteidigung. Ich möchte uns schützen. Da habe ich 100.000 Drohnen gegen mich. Und ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Ich stelle 100.000 dagegen und dann haben wir eine Aufrüstungsspirale, die nirgendwo mehr aufhört. Oder ich gehe einen ganz anderen Weg und sage, ich mache jetzt mal richtig, was wir hier können in Deutschland, ist nämlich denken. Wir haben Ingenieurswesen. Wir sind richtig gut darin, neue Techniken zu entwickeln. Und wenn ich 1 Milliarde auf den Tisch packe und sage, wir haben jetzt hier zig Forschungsprojekte. In den USA haben sie so eine Unit, die heißt DARPA, die wirklich völlig verrückte Ideen austestet, die Forschung, und plötzlich kommt da was raus, was funktioniert. Also ich sage Ihnen, wenn wir das 3 Jahre machen, dann haben wir hier einen Schutz vor Drohnen, ohne selbst eine Bedrohung für einen Nachbar darzustellen. Das ist doch die beste aller Lösungen.
Ja, okay. Wir werden das noch häufiger diskutieren. Ich finde, wo Herr van Aken echt einen Punkt hat, ist, wenn Sie sagen, wir stecken da so viel Geld rein und in den Schulen blättert der Putz von den Wänden und wir werden im Bildungsranking immer weiter nach unten durchgereicht und sind mittlerweile hinter Rumänien. Und offenbar ist das System aber so ineffizient, dass trotz der vielen Milliarden nichts Gescheites da hinten rauskommt. Ja, also und ich sage, dann lass uns das System ändern.
Es kommt schon was raus, aber die da sind wir wieder bei der Frage, von wie wir vorhin schon diskutiert haben mit dem Ölembargo. In einer theoretischen Welt ist es natürlich schön und gut. Und das kann man auch beklagen. Und ich beklage es auch. Da bin ich ja mit Herrn van Aken sogar einer Meinung, dass wir ineffizient sind, auch in Deutschland ineffizient sind, dass wir als Europäer effizienter sein müssen. Und es gibt viele Papiere, Fähigkeitsdefizite. Was wir nicht haben, ist die Frage, wie wir das übergeben. Es gibt ganz viele Überwinden, ganz viele Menschen, die sagen, wir müssten das tun. Ja, was ist denn der Plan?
Wir bleiben im
Konjunktiv. Was ist denn der Plan? Ja, ja. So, und da ist es doch offensichtlich so, dass wir bei der europäischen Integration in den letzten 70 Jahren riesen Fortschritte gemacht haben, aber bei der Rüstungsintegration wir sie eben nicht machen. Das liegt vielleicht wo dran. Jetzt kann man vielleicht sagen, da müssen halt die nationalen Egoismen überwunden werden. Können wir hier in der Runde super fordern. Aber es gelingt nicht nur bei den Deutschen nicht, bei den Franzosen nicht und so weiter. Und das ist vielleicht
auch... Ein gemeinsamer Kampf steht Deutschland-Frankreich, also noch nicht mal
Engste
Nachbarn. Ne? Und da sind wir ineffizient. Ja. Jetzt aber zu sagen, selbst bei der Drohnenverteidigung ist es ja so, dass wir auch da als Europäer zusammenarbeiten müssen. Und wenn jeder seine eigenen Systeme entwickelt, ist es auch wieder ineffizient. Und die Frage ist doch, warum kommen wir trotz 5 Jahren Krieg da nicht wirklich voran? Und sind nicht die Staats- und Regierungschefs gefragt, mal endlich ihre nationalen Egoismen zu überwinden, um dann wirklich effizienter zu sein? Und wir sehen, dass wir in dem Bereich überhaupt nicht vorankommen.
Genau, weil heute...
Das liegt aber nicht nur an Friedrich Merz, sondern es liegt auch an den französischen Staaten.
Also es liegt an allen, selbst die Norweger bauen ihre eigenen Getriebe ein in deutsche Panzer.
Und nicht mal die baltischen Staaten.
Das ist völlig bekloppt. Ja, okay, werden wir heute nicht mehr lösen. Hier sitzt eine Volljuristin und ich muss unbedingt noch die letzten Minuten nutzen, um über ein schönes neues Wort zu sprechen, das ich jetzt gelernt habe, Herr van Aken. Sie wollen Vonovia und andere Wohnungsgesellschaften vergesellschaften. Ja. Sie wollen sie nicht enteignen. Sie wollen sie nicht.
Geht beides. Beides steht im Grundgesetz. Artikel 14, Artikel 15.
Aber Sie wollen sie vergesellschaften.
Ja.
Ich frage erstmal die Juristin, Frau Bobowski, was bedeutet das schöne Wort Vergesellschaft in dem Zusammenhang?
Ja, vergesellschaften ist Artikel 15 in der Tat ein Artikel, der auch teilweise als Verfassungsfossil bezeichnet wird, weil er noch nie zur Anwendung kam.
Ach, guck.
Das ist jetzt unter Juristen wie alles immer heftig debattiert und diskutiert. Und manche sagen auch, das sei eine Art von sozialistischem Erbe, das in die Verfassung gekommen ist, mehr als eine Art von Symbol. Andere sagen, nein, und dazu gehört Herr van Aken, das soll auch schon richtig ernst genommen werden. Vergesellschaften jedenfalls ist, kann man so vielleicht beschreiben, als die mildere Form der Enteignung. Denn Vergesellschaftung bedeutet nicht zwingend, dass der Eigentümer ausgewechselt wird, sondern man kann auch... dem Eigentümer im Grunde genommen ihn zwar im Grundbuch oder sowas stehen lassen, ihm aber alle Rechte nehmen und sagen, das wird jetzt staatlich reguliert. Also im Bereich der Wohnung, dass man dann sagt, Vonovia zum Beispiel bleibt zwar Eigentümerin, aber darf jetzt nicht mehr entscheiden, welche Mieten, welches Grund, sondern das wird alles staatlich reguliert. Das ist die Idee von diesem Artikel 15, wo eben drin steht, da ist schon ein Ultima Ratio-Gedanke, also man muss erst andere Dinge ausprobieren und außerdem, also man muss erst alles andere ausprobieren, das ist eine Frage, hat man das wirklich getan? Und dann ist die Frage, das muss eben auch dem Zweck dienen, die Allgemeinheit zu schützen und so weiter.
So, aber das
also
ist
strenge
ja
Voraussetzungen.
Das politische Ziel, weil Herr van Aken sagt, das ist Mafia. Ich habe das so gelesen, das ist, oder zum, man muss auch juristisch vorsichtig sein, fast mafiös, so haben Sie sich ausgedrückt. Sie werden wissen, warum Sie das Wörtchen fast da eingebaut haben.
Mietenmafia darf man sagen. Ein Kammergericht in Berlin hat gesagt, man darf das Wort Mietenmafia sagen.
Wir
wurden verklagt, aber wir haben
recht. Ich habe es gerochen. Okay, verstehe. Ach, guck. Ist mir nämlich aufgefallen. Sie haben gesagt, fast mafiöse Strukturen. Ich dachte, Van Aken macht normalerweise bei dem Thema keine Gefangenen. Wieso baut er dieses Wort da ein? Jetzt weiß ich, warum. Interessant. Also, warum ist es fast mafiös?
Ja, wir haben, ich glaube, an 600.000 Haustüren geklopft im letzten Jahr. Wir haben mit Leuten geredet, was ist ihr größtes Problem? Antwort ganz oft die Miete. Und dann haben wir gefragt, was genau ist das Problem? Und dann hören sie natürlich alles, was sie kennen. Feuchte Wände, Schimmel und was weiß ich nicht. Baulärm oder Mieterhöhung ohne Ende. Mhm. Menschen, die einem mit Tränen in den Augen gegenüberstehen und sagen, ich weiß genau, nächstes Jahr kommt die nächste Mieterhöhung. Ich habe schon 2 Job angenommen, ich muss hier raus. So. Und dabei haben wir aber festgestellt, dass ganz besonders in Vonovia-Wohnungen wir sehr viele Skandale gehört haben. Also bis hin zu illegalen Mieterhöhungen. Da kommt eine Mieterhöhung, die wird begründet, mit der Wohnwert ist gesteigert, weil hier der öffentliche Nahverkehr so gut ist. Das ist ja gar kein Grund für eine Mieterhöhung. Darf man gar nicht machen. So, das heißt, wir haben immer wieder sind wir auf solche Sachen gestoßen bei Vonovia. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir rufen alle Vonovia-Mieterinnen und Mieter in Deutschland auf, über 600.000. Meldet uns, wenn da irgendwas geht. Wir wollen es jetzt systematisch erfassen, um dann auch systematisch gegen Vonovia vorzugehen, weil die haben ein Geschäftsmodell. Da glaube ich nicht mehr dran, dass es ein Fehler ist. Wenn die eine falsche Heizkostenrechnung abschicken, wir erwischen die, wir decken es auf, die Mieterinnen kriegen Geld zurück und im nächsten Jahr macht Vonovia das wieder, lügt dann auch noch und wir müssen unseren Landtagsabgeordneten losschicken, um das gerade zu ziehen, damit das wieder zurückgenommen wird. Das ist systematisch. Ich glaube also, und da kommt dieser Begriff.
Glauben Sie her. Oder sagen Sie?
Nee, ich glaube das. Ich glaube das, weil beweisen kann ich das erst, wenn wir von allen 600.000 Mieterinnen sozusagen die Fakten haben. Wenn wir denn sehen, das ist nicht nur in diesen 7 oder 8 Wohnblöcken, von denen wir heute wissen, sondern in allen Vonovia-Wohnblöcken, dann riecht es doch ganz stark danach, dass es von oben Geschäftsmodell ist. Weil
und Sie wollen alle über 3.000 Wohneinheiten vergesellschaften?
Oder enteignen. Jetzt kommen wir mal zu dem Begriff enteignen. Da stören ja mal alle auf und sagen DDR. Dann sage ich immer, nee, enteignen ist Grundgesetz. Und wissen Sie, wer die Hauptenteignungspartei in Deutschland ist? Das ist die Union.
Ich wusste es, das geht wieder voll gegen die CDU. Das
war mir klar. Und wissen Sie, die Hauptprivatisierungspartei in den 2000ern war übrigens die PDS.
Ja, also so, die Union, die den ganzen Schlamassel erst angerichtet haben.
Und nur, was zu Ende. Enteignet wird in Deutschland ständig, weil Artikel 14 Grundgesetz darf. Wenn es dem Allgemeinwohl dient, darf enteignet werden. Und Allgemeinwohl ist in Deutschland hauptsächlich Autobahnbau. Das heißt, wenn eine Autobahn gebaut wird, da ist ein Grundstück im Weg, der Mensch will nicht verkaufen, denn darf am Ende enteignet werden. Passiert also ständig, ist normal. Und wir sagen jetzt, die Wohnungsnot in Deutschland und vor allem diese Mietennot, die Verzweiflung von Millionen Menschen, das ist so groß, dass es dem Allgemeinwohl schadet. Und deswegen müssen wir diese Wohnung wieder in Gemeinschaftseigentum überführen. Also Stadt, Kommune, Land.
Also wir kaufen das wieder zurück. Genau, also Politiker. Wer hat das verkauft?
Also ja, in den 2000ern war es die Koalition, genau. SPD und PDS. Ja.
Genau. Okay, also linke Politiker haben es verkauft.
Haben damals Geld
und stöhnen
in die Kassen
jetzt auf
geholt.
Und sagen, Sauerei, das ist ja Kapitalismus, geht so alles gar nicht.
Das ist interessant. Ja, aber das, ich finde, das muss man auch mal tun. Man muss auch mal Fehler eingestehen.
Ja, okay.
Und das, was die PDS damals gemacht hat, ging einfach gar nicht. Weil das müssen jetzt die Mieterinnen ausbaden.
Ja, ja.
Mit welchem Geld kaufen Sie das zurück?
Genau, das wäre meine Frage.
28 Milliarden.
Wie viel kostet das? 20 Milliarden?
Also gibt verschiedene Berechnungen. Genau. Manche sagen nur 8, aber das realistischere ist, so um die 28 Milliarden.
Das sagen Sie jetzt. Also jetzt nehmen wir die aktuellen Marktpreise, das sind ja Fantasiepreise. So. Oder nehmen wir, das sind völlige Fantasiepreise. Oder sagen Sie, nee, es geht hier um eine Enteignung nach Artikel 14. Da muss man schon den realen Wert, und das ist der reale Wert, ist das sozusagen die Baukosten, Instandhaltungskosten und so weiter. Und dann kommt man eher auf 8 als auf 28 Milliarden. Also insofern, also das werden Gerichte am Ende entscheiden.
Ist das jetzt noch Marktwirtschaft oder?
Wohnen Sie in der Vonovia-Wohnung?
Nein, aber
Deswegen können Sie Aua sagen.
Ich sage das hier häufig in der Sendung, das ist eine entscheidende soziale Frage. Ja. Und ich glaube mittlerweile auch, ich habe es gerade wieder in Amerika gesehen, da haben Sie da die paradoxe Situation, zum Beispiel in New Orleans oder so, Das ist eine Stadt, die Einwohner verliert. Ja, seit Katrina, seit dem Hurricane sind da sehr viele Leute weggezogen. Da waren mal eine 500.000, jetzt sind fast 200.000 weg. Da stehen viele Wohnungen leer, viele Häuser verfallen. Trotzdem steigen die Wohnungspreise. Warum? Weil es Monopole gibt. Weil ein paar wenige, die sich offensichtlich auch absprechen, entgegen allen Marktregeln dann sagen, ist uns aber wurscht, die Mieten steigen trotzdem. Man muss sich einfach nur absprechen. Deswegen glaube ich schon, dass so die reine Marktwirtschaft funktioniert bei sowas Existenziellem wie Wohnen. Das ist eine sehr linke Position, weiß ich. Aber ich bin durch eigenes Erleben und Anschauen dazu gekommen, das funktioniert nicht mehr richtig. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Nur das, was er davor hat, Frau Bobrowski, letzte Minute, wird das dazu führen, dass Berlin irgendwann mehr Wohnungen
hat? Das ist absolut der zentrale Punkt. Nein, es muss mehr gebaut werden, auch mehr sozialer Wohnungsbau. So, und das,
ich kann da gibt das
es
nicht
die
mehr.
IBB. Nein, aber es stimmt ja
nein,
einfach.
Aber natürlich
Moment
stimmt
mal,
das.
Jetzt muss ich auch noch mal einmal.
Vielleicht so, ist ja beides richtig.
Vielleicht ist es,
ja,
naja, genau. Die Frage, die andere Grundsätze, wir haben jetzt nur noch so wenig Zeit und es gäbe noch so viel zu sagen. Aber die zentrale Frage ist ja auch, ist der Staat wirklich der bessere Unternehmer? Ist er wirklich der bessere Vermieter?
Das ist die zweite Frage.
Das ist nochmal eine ganz elementare Frage. Dann gibt es, da habe ich vorhin gesagt, Ultima Ratio, also letztes Mittel. Es gibt in Berlin zum Beispiel in Lichterfelde ein Bauprojekt, ein paar tausend Wohnungen, das seit 8 Jahren stockt, weil es immer wieder, erst gab es, jetzt gibt es einen Ameisenhaufen, dann vorher gab es irgendeinen Käfer und so weiter. Also das ist eben auch ein Thema der Bürokratie. Da hätten längst Wohnungen stehen können. Sie
gut,
werden
aber dafür
nicht
kann er nichts.
Dafür kann, es geht ja nicht um Schuldzuweisung, aber wir haben extrem viele strukturelle Mängel in dem Bereich. Die Bundesregierung hat jetzt damit angefangen. Aber natürlich muss deutlich mehr gebaut werden. Und das ist eine in ein Stück weit eine Scheindebatte, die wir führen, eine emotionalisierte Debatte, die geführt wird und die Leute denken, das bringt eine Lösung und das treibt vor allem die Leute auf die Straße und am Ende wird es ehrlich gesagt sie nicht daraus befreien und es ist ein Kampf an der falschen Stelle.
Nein, sie müssen beides machen. Ja. In den Bestandsmieten müssen sie die Mieten senken, das macht ein Mietendeckel und ich stimme Ihnen zu, ein Mietendeckel baut keine einzige Wohnung.
Die andere Sache, wenn ich
lassen Sie mich das jetzt mal ausdrücken.
Letzter Satz übrigens.
Es gibt einen Mietendeckel und ein Mietendeckel baut keine Wohnung. Aber das muss er auch nicht. Wissen Sie was? Meine Katze baut auch keine Wohnung. Das muss sie auch nicht. Die hat einen anderen Job.
Aber
deswegen müssen wir einen Mietendeckel haben
das
und wir müssen neu bauen.
Ja, der Mietendeckel war erstmal verfassungswidrig in Berlin.
Okay, lass uns doch. Ich würde vorschlagen, wir vertiefen das Thema noch einmal, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist.
Es ist wirklich interessant.
Aber haben Sie überhaupt eine Katze?
Ja, natürlich.
Okay, wie heißt sie?
Lieselotte.
Lieselotte, ja. So wunderbar. Wie alt?
Die ist anderthalb.
Oh, wie süß. Ja. Okay, ich komme vorbei.
Wie süß. Ja.
Also, in der Vonovia-Wohnung.
Wir gehen mit der Katze mit Lieselotte, gehen wir jetzt in die Nacht. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.